Bevor ich anfange, will ich noch etwas sagen. Ich habe eine Bitte an Sie. Schauen Sie, wenn es geht, nicht so sehr auf mich. Beobachten Sie nicht so sehr, wie der da vorne predigt. Schauen Sie viel lieber auf Jesus. Hören Sie auf sein Wort. Und erwarten Sie von Jesus Christus, dass er heute Morgen zu Ihnen persönlich redet. Wenn Sie das nicht tun wollen, dann hören Sie am besten das gar nicht zu. Es hätte wenig Zweck. Aber wenn Sie es tun wollen, wenn Sie etwas von Jesus erwarten, dann hören Sie. Der Text steht in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 4 bis 8. Naja. Offenbarung 1, Vers 4 bis 8. Johannes, den sieben Gemeinden in der Landschaft Asia. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor dessen Thron sind. Und von Jesus Christus, der zuverlässiger Zeuge ist und der Erstgeborene der Toten und der Gebieter der Könige auf Erden. Dem, der uns liebt und uns aus unseren Sünden herausgewaschen hat durch sein Blut und uns zur königlichen Wohnung gemacht hat und zu Priestern vor Gott seinem Vater, dem ist Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt inmitten der Wolken, und es wird ihn jedes Auge sehen und jene, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen seinetwegen alle Geschlechter auf Erden. Ja, gewiss. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ziel, spricht der Herr, der Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wenn Jesus innerhalb der nächsten 20 Minuten wiederkommen würde. Stellen wir uns mal vor, er würde während meiner Predigt wiederkommen und dann deutlich würde, wer zu ihm gehört, wer mit in sein Reich kommt und wer nicht zu ihm gehört, wer verdammt wird. Wo würden Sie denn dann hinkommen? Wie würde Jesus denn bei Ihnen entscheiden? Würde er sagen, komm her, du Gesegneter meines Vaters? Oder würde das heißen, geh weg von mir, du Verfluchter? Wenn Jesus wiederkommt, auf diese Erde zurückkehrt, die er vor 1900 Jahren verlassen hatte nach seiner Auferstehung, dann wird er mit uns nicht Advent feiern und auch nicht Weihnachten feiern, sondern es wird ein Gericht über diese Welt gehen. Ein Gericht, das er selbst in Matthäus 24 beschreibt. Denn wie es war in den Tagen Noahs, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie da waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. So wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Zwei werden in einem Gottesdienst sitzen, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Zwei werden Advent feiern, zwei werden Weihnachtseinkäufe machen und wir können die ganze Palette unseres Lebens durchgehen. Immer wird es so sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen. Wenn Jesus während meiner Predigt wiederkommen würde, was würde mit Ihnen geschehen? Angenommen? Verworfen? Es wäre gut, das zu wissen. Dann wird es zu spät sein. Dann kann nichts mehr rückgängig gemacht werden. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Dann aber der Tag des Gerichts. Und hier steht, siehe, er kommt inmitten der Wolken. Er wird so kommen, wie er gegangen ist, in Wolken. Und jetzt kommt er dann mit Macht und Herrlichkeit. Und sie werden ihn sehen, wenn er kommt. Egal, was sie machen, egal, wo sie sind, sie werden ihn sehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Und die ihn durchbohrt haben. Wer sind denn diese, die Jesus durchbohrt haben? Zunächst einmal waren das die Juden damals, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Wir kennen das. Judas verrät seinen Herrn Jesus Christus und liefert ihn an die hohen Priester und Schriftgelehrten aus. Diese übergeben Jesus an den Pilatus und der stellt ihn vor das Volk und fragt, was soll ich denn nun machen mit dem? Und das Volk brüllt, kreuzige ihn. Sie haben ihn damals durchbohrt. Aber hätten sie nicht auch gerufen, kreuzige ihn, ans Kreuz mit ihm? Hätten sie nicht auch gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche? Und hören Sie, was der Prophet Jesaja über den eigentlichen Grund der Kreuzigung Jesu sagt. Er ist aber um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ihre und meine Sünde hat Jesus Christus ans Kreuz gebracht. Ihre und meine Sünde. Und es schrieb jemand in einem Buch: Wenn ich Jesus Christus gekreuzigt sehe, so fällt mir ein, dass meine Sünde ihn getötet haben. Ich sehe nicht mehr Pilatus, sondern mich selbst an des Pilatus Stelle, wie ich Christus um der Ehre vor Menschen willen verkaufe. Ich höre nicht das Geschrei der Juden, sondern ich höre meine eigenen Sünden rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich sehe keine Nägel von Eisen, sondern meine Missetaten, wie sie ihn ans Kreuz nageln. Jede meiner Sünden war ein Nagel zu diesem Kreuz und mein Unglaube der Speer, der ihn durchbohrt hat. Ihre Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Das wirft Ihnen keiner vor. Nur Sie müssen es wissen, dass es im tiefsten nicht diese paar Juden waren, die ihn ans Kreuz hängten. Im tiefsten waren wir es, Sie und ich. Und wissen Sie, warum die Juden damals ihn kreuzigten? Weil sie nicht an ihn glaubten. Und das ist die eigentliche Sünde, sagt die Bibel, dass sie nicht glauben an den Sohn Gottes. Glauben Sie an Jesus? So der Glaube, schreibt Jakobus, wenn er nicht Werke hat, so ist er tot in sich selber. Wenn Sie an Jesus glauben, wird das eine Folge haben in Ihrem Leben. Gucken Sie in Ihr Leben hinein, ob es eine Folge hat, ob es sich auswirkt, dieser Glaube. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Prüfen Sie Ihr Leben. Und wenn er wiederkommt, vielleicht heute Morgen, wird jedermann ihn sehen, auch die, die nicht an ihn glaubten, die ihn durch Sünde ans Kreuz gebracht haben, auch Sie und ich. Und es werden Wehklagen seinetwegen alle Geschlechter auf Erden. Warum werden die Menschen denn wehklagen bei dem Kommen Jesu? Nun, weil sie ihn, Jesus Christus, sehen. Und sie werden sehen, ihn sehen als der, der er ist. Und das steht bei uns in Vers 5. Jesus Christus, der zuverlässiger Zeuge ist. Er ist ein zuverlässiger Zeuge. Wofür? Er erklärt das dem Pilatus. Ich bin dazu geboren und in diese Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Er soll die Wahrheit bezeugen. Er soll für die Wahrheit des Wortes Gottes den Beweis antreten. Und er tut das mit seinem Leben. Er ist ein zuverlässiger Zeuge. Und jede Prophetie des Alten Testamentes, die mit dem Kommen des Messias und seinem stellvertretenden Opfertod zu tun hat, ob das nun die Jungfrauengeburt ist oder ob das der Geburtsort ist, ob das die Todesart ist oder die Worte vor seinem Tod, alles wird in Jesus erfüllt. Jede Prophetie findet in Jesus ihre Erfüllung. Und sein ganzes Leben, seine Art und Weise, sich zu verhalten, seine Sündlosigkeit, ist eine Bestätigung des Wortes Gottes. Und Jesus beweist die Wahrheit so sehr mit seinem Leben, dass er sagen kann, ich bin die Wahrheit. Ob Sie das nun ernst nehmen wollen oder nicht, wenn Sie ihn sehen, werden Sie es ernst nehmen, seien Sie gewiss. Und weiter, er ist der Erstgeborene der Toten. Jesus erweist sich nicht nur als der lebendige Weis für die Wahrheit Gottes, als der Messias, er erweist sich auch als der Auferstandene, als der Herr über Leben und Tod. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Christus. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben. Ob Sie es glauben wollen oder nicht. Jesus ist auferstanden und lebt. Und ohne ihn werden Sie Ihren Tod nicht überstehen. Das ist sicher. Und er ist nicht nur der Messias und nicht nur der Herr über Leben und Tod. Er ist auch der Gebieter der Könige auf Erden. Und in Sprüche 21, Vers 1 heißt es, das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn wie Wasser. Er bewegt es, wohin er will. Jesus Christus hat die Fäden der Weltgeschichte in der Hand. Nicht die Herren Carter oder, das heißt ja Reagan, nicht? Oder Brezhnev, auch nicht Herrn Schmidt oder wie sie alle heißen. Diese Welt hat einen Anfang gehabt in Jesus Christus. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ziel. Diese Welt hat einen Anfang gehabt in Jesus Christus. Und diese Welt läuft nun auf ihr Ende zu. Diese Welt hat ein Ziel und das Ziel ist Christus. Und wenn er wiederkommt, wird er seine Herrschaft aufrichten und alle, die sich gegen ihn gestellt haben, werden vergehen. Was sie davon halten, ist gleichgültig. Sie werden sehen, wenn er kommt. Und dann werden alle Menschen wehklagen, weil jetzt offenbar ist, dass sie am Leben vorbeigelebt haben. Weil jetzt angesichts des wiederkommenden Herrn deutlich wird, dass nur in ihm und nur in ihm ewiges Leben zu haben ist. Und dann wird dieses Gericht über die Menschen gehen. Und es wird ein gerechtes Gericht sein. Ihr ganzes Verhalten von klein auf wird durchforstet und durchleuchtet und Punkt für Punkt ihre Sünde, ihre Rebellion gegen Gott, ihr Unglaube ans Licht gebracht. Und dann werden sie gehen, von Gott weggehen. Sie werden in die größte Gottesverlassenheit gehen, in dem Wissen, das Beste verpasst zu haben. Und da wird sein Heulen und Zähneklappern. Ich will Ihnen keine Angst machen damit, aber es wird so sein. Gott hat es gesagt. Denn er hat einen Tag gesetzt, an welchem er richten will den Erdkreis in Gerechtigkeit durch einen Mann, Jesus Christus. Sagen Sie, würden Sie im Gericht Gottes bestehen können? Würden Sie durch das Gericht Gottes kommen können? Vers 5. Dem, der uns liebt und uns unsere Sünden herausgewaschen hat durch sein Blut, und uns zur königlichen Wohnung gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, dem ist Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist die Grundlage und sind die Bedingungen aufgezeigt, dass Sie und ich im Gericht Gottes bestehen können. Jesus, der uns liebt, das ist die Grundlage. Wäre Gott nur ein gerechter Gott, er würde sagen, okay, der Lohn der Sünde ist der Tod, der Mensch wird verdammt. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, nein, das haben wir wahrlich nicht, wir haben Gott links liegen lassen, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn uns zum Sühneopfer unserer Sünden gegeben hat. Das ist Liebe. Darf ich das so sagen? Gott hat dich persönlich sehr, sehr lieb. Und er hat all deine Schranken, die du aufgebaut hast, schon überwunden. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, spricht Gott, und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht mehr. Am Kreuz von Golgatha wird nicht nur unsere Sünde deutlich, dass wir Jesus durchbohrt haben, nein, die Liebe Gottes zu uns wird ebenso deutlich, umso mehr deutlich, dass er, der Sohn Gottes, sich hat kreuzigen lassen, damit wir vor Gott bestehen. Und was ich am Anfang des Gottesdienstes sagte, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und da sind wir auch schon bei den drei Bedingungen, die bei uns persönlich erfüllt sein müssen, damit wir vor Gott gerecht sind. Einmal, wir müssen aus unseren Sünden herausgewaschen werden durch sein Blut. Sie müssen von ihren Sünden gewaschen sein. Die Offenbarung benutzt hier das Bild eines Kleides für ihr Leben und sagt, du musst ein weißes Kleid anhaben, um vor Gott zu bestehen. Aber der Mensch hat von Natur aus ein schmutziges Kleid. Hier ist kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ihr und mein Kleid ist dreckig. Jede einzelne ihrer Sünde hat einen Fleck hinterlassen und sie brauchen eine tiefe, vollständige Reinigung ihres Kleides. Wodurch? Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Sie brauchen ein gereinigtes Kleid. Sie brauchen Vergebung ihrer Sünden, sonst werden sie im Gericht Gottes vergehen. Und ein zweites, der uns zur königlichen Wohnung gemacht hat. Das ist die zweite Bedingung. Viele von Ihnen werden vielleicht sagen, oh ja, ich bin ja Christ, ich habe die Vergebung meiner Sünden. Und das ist schön. Ich freue mich sehr, wenn Sie das sagen können. Auch Gott freut sich. Aber es gibt Christen, die haben Jesus als Heiland und Erlöser aufgenommen, aber nicht als ihren Herrn. Und Jesus sagt zwei Kapitel später in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er steht außerhalb des Lebens und klopft an, er will rein. Und er sagt er zu Christen. Zu Christen, die meinen, ich habe ja alles. Ich habe die Vergebung meiner Sünden, ich habe eine gute Gemeinde, ich habe dies, ich habe das, was will ich mehr? Und Jesus sagt, du hast gar nichts. Du bist weder kalt noch warm, du bist lau. Du bist ein Wischiwaschi-Christ. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich bin im Begriff, dich aus meinem Munde auszuspucken. Sind Sie eine königliche Wohnung? Sind Sie eine Wohnung für den König der Könige, Jesus Christus? Wer mich liebt, sagt er, wer mich liebt, wird mein Wort halten und ich werde zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und Paulus schreibt an die Epheser, Jesus Christus wohne in euren Herzen. Er wohnt in deinem Herzen. Du selbst? Deine Sünde? Oder Jesus? Bedenken Sie, Jesus möchte Sie zu einer königlichen Wohnung machen und er wartet darauf, dass Sie ihm Ihr ganzes Leben, nicht Ihr halbes, nicht Ihr Dreiviertelsleben, Ihr ganzes Leben ihm anvertrauen, ihm ausliefern. Und wenn wir vorhin von der Reinigung von den Sünden sprachen, so reden wir hier von der Heiligung. Jesus soll Ihr Leben beherrschen. Und wisset, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme. Und keine Sünde ist in ihm. Und wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. In dem Maße, in dem Jesus Christus die Herrschaft über ihr Leben bekommt, werden sie nicht mehr sündigen. Das ist Heiligung. Nämlich, Jesus bringt alles ans Licht, was ihm nicht gefällt. Und er setzt sich selbst an die Stelle unseres Herzens, die vorher von der Sünde eingenommen war. Und die Bibel sagt, jaget der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Das war die zweite Bedingung. Und die dritte, der uns zu Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Was tut ein Priester? Ein Priester dient. Wem dient er? Gott und den Menschen. Der Priester dient Gott, indem er all das tut, was Gott gefällt, indem er den Willen Gottes tut. Und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass keiner verloren gehe. Das ist der Wille Gottes. Tun Sie ihn. Und der Priester dient den Menschen, indem er ihnen den Weg zeigt zu Gott und für sie eintritt vor Gott, indem er für sie betet. Ich weiß nicht, ob Sie das tun. Aber Jesus möchte sie zu Priestern machen, zu Dienern Gottes, zu Botschaftern seines Wortes. Und wenn er wiederkommt, will er seine Diener bei der Arbeit sehen. Ich weiß nicht, ob damals die Priester Urlaub bekamen. Ein Christ, den der Herr Jesus Christus zu Priestern, zu einem Priester Gottes gemacht hat, hat jedenfalls keinen Urlaub. Predige das Wort und zur Zeit und zur Unzeit, heißt es. Und kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Jesus Christus wird wiederkommen und wir wissen nicht, ob es heute oder morgen ist. Und jeder wird ihn sehen, Sie und ich, die wir Jesus mit unserer Sünde gekreuzigt haben, auch. Und wir werden ihn sehen, wie er ist, als der Zeuge für die Wahrheit Gottes, als der Auferstandene und als der Herr. Und all unsere guten und tollen Dinge in unserem Leben, all unser frommes und freundliches Verhalten, all das wird uns vor Gott, dem gerechten Richter, nichts helfen. Wir müssen die Vergebung unserer Sünden haben durch das Blut Jesu. Wir müssen in der Heiligung stehen, damit Jesus unser Leben beherrschen kann. Und wir müssen im Dienst sein für Gott, weil Jesus uns Kraft und Können gibt. All diese Dinge dürfen wir von Jesus erbitten, der sich aus Liebe zu uns hat ans Kreuz schlagen lassen, damit wir in ihm all das haben, alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel notwendig ist. Und für den heutigen dritten Advent und für ihr ganzes Leben, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen.